Hört das Wort Gottes. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Sturm und den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Worte des lebendigen Gottes.
Wir sind gerade dieses ganze Jahr auf einer langen, langen Reise unterwegs durch das Markus-Evangelium und wir schauen uns darin das Leben von Jesus an. Und wir machen das ganz besonders im Markus-Evangelium, weil es das erste und das älteste Evangelium, der erste und der älteste Bericht überhaupt über das Leben von Jesus ist, den es gibt. Lukas hat heute schon begonnen, den Gottesdienst zu eröffnen mit dem Blick auf den Palmsonntag, wo wir heute sind, zum Start der Karwoche. Aber die Chronologie des Buchs Markus bringt uns trotzdem heute in diese Geschichte hinein. Deswegen schauen wir uns die an. Und ich freue mich darauf, sie zusammen mit euch anzuschauen und ein bisschen drin rumzustöbern. Ich habe einen besonderen Bezug zu dieser Geschichte, weil ich sie die letzten Jahre ganz oft gelesen habe. Nicht, weil ich sie mir ausgesucht habe, sondern weil es die Lieblingsgeschichte unserer ältesten Tochter in der Kinderbibel ist. Ja, und so haben wir sie immer und immer wieder gelesen. Und wie das so manchmal ist, Sachen, die geliebten Menschen wichtig sind, werden irgendwann auch dir wichtig. Und ich habe mich richtig gefreut, diese Woche da ein bisschen zu stöbern, was da eigentlich alles wahnsinnig Tolles in dieser Geschichte drin steckt. Sie erzählt uns viel über die Macht von Jesus. Und das möchte ich mir zusammen mit euch anschauen in vier Punkten. Als erstes sagt uns diese Geschichte viel über Jesu reale Macht, dann über seine unendliche Macht, als drittes über seine unkontrollierbare Macht und als letztes über kostspielige Macht. Macht, die ihn mehr gekostet hat als jedem anderen Menschen. Und das werden wir uns Step für Step anschauen und wir starten mit dem ersten Punkt. Jesus, er hat reale Macht. Was heißt das? Diese Geschichte, sie steht in einem ganz kurzen Abschnitt in Markus 4, aber sie ist vollgepackt mit mini kleinen Details. Wir lernen aus dieser Geschichte, ganz am Anfang wird uns gesagt, dass sie am Abend gespielt hat. Nächstes Detail, was uns erzählt wird, ist, dass die Jünger zu Jesus ins Boot eingestiegen sind. Ja, also Jesus saß in einem Boot. Warum saß er in einem Boot? Das lesen wir ganz am Anfang, wenn wir zurückspulen, am Anfang des Kapitels, dass Jesus zu einer Menschenmenge gepredigt hat, weil so viele Leute da waren und er sie irgendwie nicht alle vom Ufer, vom Boden aus erreichen konnte, wurde er in ein Boot gesetzt, raus aufs Meer geschoben und er hat zu ihnen vom Wasser aus gepredigt. Wir erfahren auch, dass dieses Boot, in dem Jesus und die Jünger saßen, dass es nicht alleine auf dem Boot, auf dem See unterwegs war, sondern dass sie irgendwie eskortiert wurden. Ja, jede Menge andere Boote waren sie um sie herum. Wir lesen, dass Jesus nicht einfach nur geschlafen hat, sondern dass in diesem Boot irgendwie sogar ein Kissen mit dabei war und er sich's gemütlich auf dem Kissen gemacht hat und geschlafen hat. Und er lag nicht irgendwie in der Mitte des Bootes, sondern es wird uns ganz genau gesagt, Jesus, er lag im Heck, im hintersten Teil dieses kleinen Bootes. Und da kann man sich schon die Frage stellen, warum stehen denn alle diese Details in dieser Geschichte drinnen? Es bringt die Entwicklung dieser Story ja kein bisschen voran. Und der einzige Grund, dass diese Sachen selbst heute noch im Wort Gottes drinstehen, ist, dass sich irgendjemand daran erinnert hat. Es handelt sich um Augenzeugenberichte, die vor 2000 Jahren von Markus zusammengefasst und aufgeschrieben wurden. Und ich glaube, so die Kernaussage dieses Bibeltextes für uns heute, sie lautet: Auch wir sollen es lernen, Jesus in den Stürmen unseres Lebens zu vertrauen. Auch wir sollen es lernen, Jesus in den Stürmen unseres Lebens zu vertrauen. Und damit ich das tun kann, ist es so wichtig zu sehen und zu verstehen, dass das nicht einfach nur eine Legende ist, dass das nicht einfach nur eine nette Geschichte ist, die in der Bibel steht, sondern dass es ein Tatsachenbericht ist über das, was Jesus erlebt hat. Jesus, er hat reale Macht in die. In diesem kurzen Bibeltext stecken mehrere Fragen, die die Jünger aufwerfen, die Jünger Jesus stellen. Und die letzte ihrer Fragen in Vers 41, die lautet: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wer ist das? Und die Antwort darauf ist: Es ist jemand, der unendliche Macht hat. Ich habe euch hier mal eine Karte mitgebracht, auf der ihr Israel zur Zeit Jesu seht. Und es gibt zwei so Punkte, an die hier so ein bisschen rangezoomt ist. Das eine ist der See Genezareth. Und der See Genezareth, er liegt unter dem Meeresspiegel, 215 Meter unter dem Meeresspiegel. Und ein bisschen weiter oben in Israel ist der Berg Hermon, so an der Grenze zu dem Libanon und zu Syrien. Und der liegt über 2800 Meter hoch. Israel ist ein mini kleines Land und diese zwei Punkte, sie sind nur 50 Kilometer voneinander entfernt. Und so kann man auch sehr gut verstehen, warum es um den See Genezareth herum ständig geknallt hat mit Gewittern. 2800 Meter plus, 215 Meter minus und der Berg Hermon 2800 Meter plus. Das heißt, auf einer Distanz von 50 Kilometer gibt es einen Höhenunterschied von 3 Kilometern, 3000 Metern. Und vom See Genezareth steigt andauernd warme Luft hoch, aus den Bergen kommt ständig kalte Luft runter. Und das haben wir alle in der Schule gelernt. Was es daraufhin gibt, sind Gewitter. Der See Genezareth ist ein Ort, wo es ständig Gewitter gibt. Und natürlich war jeder erfahrene Fischer, so wie auch die Jünger von Jesus, alle Berufsfischer waren auf dem See Genezareth eigentlich daran gewöhnt. Ja, sie wussten, dass es ständig dort Gewitter gibt. Und irgendwie muss das aber, was hier passiert ist in dieser Geschichte, ein unglaublich heftiger Sturm gewesen sein. Die Jünger sagen zu Jesus hier in dieser Situation: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Es muss ein unglaublich heftiger Sturm gewesen sein, dass selbst diese Fischer, die oft auf diesem Wasser unterwegs waren, einfach Angst hatten. Dinge. Jesus auf und Jesus tut zwei erstaunliche Dinge. Die erste erstaunliche Sache, die er tut, ist die Einfachheit dessen, was er sagt. Ja, Jesus kommt jetzt nicht und krempelt sich irgendwie die Ärmel hoch und stellt sich an den Rand des Bootes irgendwie und ruft da in das Wasser hinein: Im Namen von befehle ich dir dies und das. Sondern er steht nur auf und er sagt: Schweig, sei still. Im Griechischen sind es nicht mal drei, es sind nur zwei Worte. Ins Deutsche hinein kann man es am besten hinein übersetzen mit: Sei still und bleib still. Das sagt Jesus zu diesem Wirbelsturm. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht: Hey, mit wem würde ich so reden? Ich glaube, ich würde so mit einem Kind reden, was mir gerade auf die Nerven geht. Ja? Ich würde sagen: Jetzt setzt du dich mal hin und bleibst da sitzen. Jetzt bist du einfach mal ruhig. Sei still und bleib still. Und Jesus, er tut das mit einer Naturgewalt und Sturm. Das ist das Erste, was mich hier erstaunt. Und das Zweite Erstaunliche ist, wenn wir hier mal ganz genau lesen in Vers 39, Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind. Der Wind legt sich, aber das ist noch nicht alles, sondern es geht sogar noch weiter. Und es trat eine große Stille ein. Okay, es wurde ganz still. Und das klingt auf den ersten Blick erstmal so sprachlich doppelt gemoppelt. Ja? Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Es sei denn, man weiß, dass Markus hier nicht nur über den Wind spricht, sondern auch über das Meer. Er sagt, und es trat eine große Stille ein. Und es ist das Wort für Totenstille hier. Es geht um das, was sich daraufhin tut, nachdem Jesus das ausgesprochen hat. Und wenn du schon mal irgendwo am Meer unterwegs warst, dann weißt du, wie selten das Meer wirklich still ist. So glatt, dass sich dein Gesicht da drin spiegelt. Ich war gestern hier zu einer Fahrradtour unterwegs am Main und die eine Strecke, die war richtig herrlich mit Rückenwind und die Heimfahrt, die war richtig anstrengend. Ja, und ich habe so immer zur Seite geguckt, zum Main runter und es war ja nur ein Windchen hier, ja, aber der war echt, der hat sich richtig bewegt. Und wenn du am Meer bist und es geht kein Windchen, ist es trotzdem krass, dass es oft Stunden oder tagelang noch Wellengang gibt vom Meer. Was passiert hier, als Jesus gesagt hat, sei still und bleib still? Das Erste, was wir sehen, es ist natürlich ganz offensichtlich zu sehen, dass der Sturm aufgehört hat zu toben. Aber nicht nur der Wind hört auf, sondern selbst das Meer, es hört auf zu toben, als Jesus das sagt. Die Wellen werden plötzlich ganz still. Ja, Jesus steht auf, der Wirbelsturm ertobt. Ja, er sagt, sei still und bleib still. Und plötzlich legt sich das Wasser. Es ist wirkliche Totenstille da. Und das ist eine unvergleichliche Macht. Hier übt Jesus eine Macht aus, die nur Gott hat. Nur Gott hat diese unvergleichliche Macht und Jesus erübt sie in diesem Moment aus. Und was er damit auch gegenüber seinen Jüngern demonstriert, ist, dass er zeigt, ich rufe nicht einfach irgendeine höhere Macht an, sondern ich selbst, ich bin diese höhere Macht. Ja, ich bin nicht jemand, der Macht hat, sondern ich in meiner Person bin diese höhere Macht. Das ist eine erstaunliche Behauptung, die Jesus hier tut. Er hat unendliche Macht. Der dritte Punkt heißt, Jesus, er hat auch unkontrollierbare Macht. Ein vielleicht lustiges Element hier in dieser Geschichte ist nichts Äußerliches, sondern es kommt zum Vorschein, wenn wir mal in das Innenleben von den Jüngern schauen. Ja, bevor Jesus den Sturm stillt, sind die Jünger verängstigt. Und dann stillt Jesus den Sturm und die Jünger sind noch. Und was ist dann? Genau, die Jünger sind noch verängstigter. Ja? Sie haben eigentlich genau das bekommen, was sie sich gewünscht haben, dass es ruhig ist, dass sie keine Todesangst mehr haben müssen, aber sie haben noch mehr Angst. In Vers 41 steht, jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Sie sind richtig entsetzt. Aber warum eigentlich? In Vers 37, ein bisschen früher, wird das beschrieben, dass plötzlich auf dem Wasser dieser Sturm losgegangen ist. Ja, wenn sie es gewusst hätten, wären sie doch da gar nicht rausgefahren. Plötzlich kommt er über sie, sie geben sich Mühe, wahrscheinlich irgendwie das Wasser wieder aus ihrem Lebensboot, aus ihrem Boot da rauszubekommen. Aber es ist irgendwie zwecklos. Sie sind kurz davor, unterzugehen. Und dann rufen sie in Vers 38, Meister, ist es dir denn egal, dass wir umkommen? Und ich denke so, jeder Mensch, der jemals versucht hat, in dieser Welt ein Leben im Glauben an Gott zu führen, der kennt diese Situation. Der weiß, wie sich die Jünger in dieser Situation gefühlt haben. Ja, man hat das Gefühl, dass alles schief geht gerade im Leben, dass das Lebensboot voll mit Wasser läuft. Und Gott, dass er anscheinend schläft, dass er anscheinend gerade nicht da und nicht ansprechbar ist. Und exakt das ist die Lage, in der die Jünger hier drin stecken. Und was tun sie? Sie wecken Jesus auf und sie sagen ihm im Grunde, du hast uns in der Stunde meiner größten Not, unserer größten Not, im Stich gelassen. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann hättest du das nicht gemacht. Wenn du uns wirklich lieben würdest, dann hättest du uns doch davor bewahrt, dass das passiert wird. Was tut Jesus? Er beruhigt den Sturm und er sagt zu ihm, schweig, sei still. Und dann dreht er sich um und sagt vielleicht nicht ganz sanft zu den Jüngern, ja, es tut mir echt leid, dass ich eingeschlafen bin. Ich war so müde. Sondern ich glaube, er guckt sie direkt an und er sagt zu ihnen in dieser Situation, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Habt ihr immer noch kein Vertrauen mir gegenüber? Und dadurch entlarvt Jesus seine Jünger und er sagt zu ihnen, eure Annahme, wenn ich euch lieben würde, würde euch niemals etwas Stürmisches in eurem Leben passieren. Sie ist falsch. Es tut mir leid, ja, aber ich kann euch lieben und es trotzdem zulassen, dass Heftiges in eurem Leben passiert. Weil ich bin Gott und ich weiß es besser als du. Elizabeth Elliot, eine amerikanische Missionarin und auch Autorin, sie hat in zwei Sätzen diese Gefühlslage sehr schön ausgedrückt. Und sie schreibt, Gott ist Gott und er ist deswegen meiner Anbetung und meines Dienstes würdig. Ich werde nirgendwo anders Ruhe finden als in seinem Willen. Und dieser Wille, er ist notwendigerweise unendlich und sagbar jenseits meiner größten Vorstellungen von dem, was er vorhat. Und wenn ich irgendeinem Sturm ausgeliefert bin, einer unkontrollierbaren Macht, dann weiß ich, dass dieser Sturm mich nicht liebt. Das ist einfach nur ein Ding. Und der einzige Ort, wo ich auf dieser Welt sicher sein kann, ist der Wille Gottes. Das ist das, was sie sagt. Und sie sagt, dieser Wille Gottes, er ist notwendigerweise, weil Gott so viel größer ist als ich, von mir eigentlich nicht ergreifbar. Ich wünschte mir, dass Gott so handeln würde wie ich oft in meinem Leben und er tut es nicht. Und er verfolgt damit ein gutes Ziel. Ja, er hat den Überblick bis zum Ende und ich habe ihn nicht. Und das ist erschreckend in dieser Situation auch. Gottes Macht, sie ist nicht kontrollierbar. Ich kann Gott durch nichts, was ich in meinem Leben tue, kontrollieren. Ich kann ihn nicht zähmen. Und trotzdem beschreibt uns die Bibel sein Wesen, es ist gut. Jesus sagt, ich kann Menschen heftige Dinge in ihrem Leben durchmachen lassen, obwohl ich sie lieb. Und wenn wir uns an ihm festhalten und wissen, dass er uns liebt, wird er sie uns auch durchstehen lassen. Und ich glaube, das ist ein großer Schlüssel zu Leiterfahrungen, dass ich in meinem Leben in der Hand Gottes sicher sein kann, auch wenn es außen herum stürmisch ist. Nun, wohin führt uns das? Wenn wir uns das diese Woche angucken, diesen Text, wie die Jünger auch darauf reagieren. Es gibt so viele Stellen in den Evangelien, wo die Jünger mal wieder irgendetwas vermasseln, ja, irgendeine Lektion von Jesus. Und ich glaube, wo wir uns oft dabei denken, hey, was für Idioten, ja, haben sie schon wieder völlig daneben gegriffen. Ich weiß nicht, wie es uns diese Woche geht, wenn wir diesen Text hören und lesen. Ich war diese Woche ehrlich gesagt sehr mitfühlend mit den Jüngern. Ich konnte mich so gut in sie hineinversetzen. Aber wir haben auch heute was, was sie damals noch nicht hatten. Wir haben eine Ressource in unserem Leben zur Verfügung, die uns hilft, mit den Stürmen in unserem Leben gut und besser umzugehen als sie vielleicht damals. Ich glaube, ein Schlüssel, um diesen Text zu verstehen, ist, was Markus hier eigentlich machen wollte. Warum hat er den Text so geschrieben, wie er ihn geschrieben hat? Ich glaube, er will uns was damit sagen. Und ich möchte euch zeigen, was ich damit meine. Es gibt diesen Text fast identisch, 1:1, schon im Alten Testament. Im Buch Jona, Jona 1, gibt es diese Geschichte schon einmal von einem Mann, der auf dem Wasser ist, als ein Sturm kommt. Und ich möchte euch zeigen, wie das aussieht, wenn man diese beiden Berichte nebeneinander legt, wie sie genau die gleiche Geschichte erzählen. Das erste ist, sowohl Jesus als auch Jona sind in einem Boot auf dem Meer unterwegs. Danach, Nummer 2, werden sowohl das Boot von Jona als auch das Boot von Jesus von einem Sturm überrollt. Ja, die Beschreibung dieses Sturms, sie ist fast identisch. Das dritte ist, beide, sowohl Jesus als auch Jona, sie können trotz des Sturms gut schlafen. Sie schlafen im Boot. Nummer 4, die Matrosen, sie kommen zu dem Schlafenden und sie sagen, tu etwas, ja, wir gehen unter. Markus, er gebraucht sogar genau das gleiche Wort, was im Alten Testament benutzt ist, Apollimi. Wir gehen unter, ja, tu was. Nummer 5, in beiden Fällen greift Gott auf wundersame Art und Weise ein und er beruhigt den Sturm. Und sechstens, in beiden Geschichten lesen wir ganz am Ende, dass die Seeleute danach noch mehr Angst hatten als vor der Beruhigung des Sturms. Es handelt sich um fast identische Geschichten. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. Ja, wenn du die Geschichte von Jona kennst, dann weißt du, was das ist. Denn Jona sagt inmitten des Sturms, der aufkommt, zu den Seeleuten, es gibt nur eines für euch zu tun. Wenn ihr wollt, dass ihr nicht untergeht, dann müsst ihr mich über Bord werfen. Ja? Und die Seeleute, na, sie überlegen nicht lange. Ja? Sie nehmen Jona und sie werfen ihn ins Meer. Ja? Das passiert in unserer Geschichte hier nicht, oder? Das sagt Jesus nicht. Werft mich über Bord und dann wird das Meer wieder ruhig werden. Nee, vielleicht ist das die einzige Geschichte hier, der einzige Unterschied hier. Vielleicht aber auch nicht. Denn ich glaube, Markus, er versucht uns hier eine Tatsache zu vermitteln, dass diese Geschichten sich eigentlich gar nicht unterscheiden. Markus hat das aufgeschrieben, als Jesus schon gestorben war. Und wenn ich ein bisschen zurücktrete und mir das ganze Neue Testament angucke, dann sehe ich, dass Jesus auch selbst über Jona gesprochen hat. In Matthäus 12 sagt Jesus selbst, hier ist einer, der ist größer als Jona. Und er meint damit sich selbst. Er bezieht es auf sich selber und sagt damit, ich bin der wahre Jona. Was will er damit sagen? Er sagt in dieser Situation nicht nur, dass er den Wind und die Wellen der Jünger um sie herum stillt, sondern was er damit ausdrückt ist, dass er eines Tages alle Stürme auf dieser Welt zum Schweigen bringen wird. Er wird alle Zerbrochenheit überwinden, er wird alle Zerstörung vernichten, er wird jeden Tod töten. Alle Stürme dieser Welt wird Jesus eines Tages zum Schweigen bringen. Schweig, sei still, wird seine Ansage sein. Das ist es, was er uns verspricht. Das ist es, worauf das Reich Gottes hinzielt, dass Gott Frieden schaffen wird am Ende. Und so bleibt am Ende jetzt eigentlich nur noch diese eine große Frage offen. Wie geht das denn? Wie tut er das? Vierter Punkt, das kann er nur tun, weil er am Kreuz selbst in den allergrößten Sturm hineingeworfen wurde. Jesus selbst wurde in die allerhöchsten Wellen der Sünde und des Todes hineingeworfen. Jesus Christus, er wurde in den einzigen Sturm reingeworfen, der jeden Einzelnen von uns letzten Leben, der uns wirklich untergehen. Es gibt nur einen Sturm in unserem Leben, der uns wirklich untergehen lassen kann. Und das ist, wenn ich aufgrund von meinem Fehlverhalten, aufgrund meiner Sünde gegenüber Gott schuldig bin. Und Jesus selbst, er stellt sich in diesen unendlichen Sturm der Gerechtigkeit Gottes und er geht dort selbst für uns hinein, bis in den Tod. Das ist das, was wir am kommenden Freitag zusammen an Karfreitag feiern werden. Er wich nicht zurück und er wird getötet. Und er zahlt am Kreuz letzten Endes den Preis, den jeder Einzelne von uns verdient. Und in dem Maß, in dem ich das sehe und in dem Maß, in dem ich das auch verstehe, weiß ich, dass er sich um mich kümmert. Denn er ist in den größten Sturm schon hineingegangen für mich. Wie viel mehr wird er mir in den kleinen Alltagsstürmen meines Lebens beistehen? Wenn ich weiß, dass er in diesem großen Sturm nicht zurückgewichen ist, wie werde ich da glauben können, dass er mich in meinem Alltag jemals alleine lässt? Jesus sagt selbst, ich bin der wahre Jona. Und ich habe mich für jeden Einzelnen von euch in diesen letzten großen Sturm werfen lassen. Es hat ihn unendlich viel gekostet, seine unendliche Macht, die er hatte, klein zu machen, sich zu begrenzen und sich in diesen höchsten Sturm selbst hineinwerfen zu lassen. Und gleichzeitig wusste er, dass das der einzige Weg ist, der einzige Weg, um uns mit Gott wieder zu versöhnen, um uns das Reich Gottes persönlich zu eröffnen. Und deswegen ist er selbst dorthin bereitwillig für uns reingegangen. Der wahre Jona, Jesus Christus, er hat sein Leben auch für deins gegeben. Und er hat sich in den größten aller Stürme für dich hineinwerfen lassen, um auch dich wieder mit Gott zu versöhnen. Amen.